96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von der 96. Minute, eurem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich sitze hier mit Fabian und Gianni. Grüßt euch Jungs.
Moin.
Moin.
Die Stimmung ist, das könnt ihr euch denken, etwas gedrückt. Bevor wir aber nochmal zumindest gedanklich nach Cottbus reisen, eine Information kurz vorweg zu unserer Kicktipp-Runde. Es gab dort ja das Forum, den Chat. Ihr habt gesehen, dass wir den mittlerweile geschlossen haben. Das haben wir während des Spiels entschieden, weil ja das ganz schön ausgeartet ist da an Nachrichten. Grundsätzlich fanden wir das erstmal ganz gut, dass sich da ausgetauscht wird, aber es hat sich dann doch relativ schnell der Ton verändert und wie ihr uns kennt, wollen wir konstruktiv bleiben und Vamos bleiben und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir diesen Chat schließen. Es wird weiterhin natürlich getippt und gespielt und an der Stelle auch nochmal, wenn ein 96-Fan das Gefühl hat, dass wir vielleicht gegen einen Gegner spielen, der uns nicht liegt und dann auf Niederlage tippt, heißt das nicht gleich, dass das kein 96-Fan ist. Das ist ja der Sinn des Spiels. Also man kann auch gegen 96 tippen, wenn man das Gefühl hat. So ist es halt.
Okay. Ich habe zum Glück nie das Gefühl von einem Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
Naja, ich hatte das Gefühl und habe aber trotzdem auf 96 getippt und so gewinnt man halt so eine Tipprunde nicht.
Ja, das stimmt.
Von daher werde ich jetzt mein Verhalten ändern.
Jetzt werden Konsequenzen gezogen, direkt nach dem ersten Spieltag von Himmel.
Ja, bevor wir zu dem Spiel übergehen, es war ja gestern nicht nur das Spiel wichtig, sondern auch so die ganzen Rahmenbedingungen waren ja entscheidend. Hannes und Johnny waren ja vor Ort für uns, wie so oft, und deswegen vorab erstmal die Frage, wie war die Reise, wie war die Wurst, wie war der Einlass, wie war es in Cottbus?
Ja, Wetter hat einiges hergegeben. Waren angenehme, knackige, ich glaube 32 Grad auch angesagt gewesen, dementsprechend kurze Hose, T-Shirt war angesagt. Ich bin mit Hannes zusammen Auto gefahren, glücklicherweise, wie sich abends herausgestellt hat, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. In Cottbus angekommen, hat uns dann vorher schon die Info erreicht, dass es Probleme gab beim Einlass. Irgendwie hat das Ticketsystem bei denen gespinnt. Die QR-Codes konnten nicht gelesen werden und somit waren erstmal die Schotten dicht. Wir kamen da an, übelster Pulk an Leuten vorm Gästeblock natürlich gewesen, kein Schatten. Die Leute hatten direkt einen Helm, um das mal kurz zu sagen. Ging dann nach unserer Ankunft dann glücklicherweise doch ganz zügig los. Ja, dann dachte ich mir, okay, komm, ist mal ein Bierchen. Und es war einfach eine komplette Katastrophe. Also Catering-technisch kompletter Müll. Vom Aufgebot her war es schon nicht so geil, aber wie der Ablauf dort war, ich glaube, es gab zwei Wurststände mit Kombination mit Bier und irgendwie hinten in der Ecke war auch noch einer, der war zuerst zu und dann, glaube ich, offen. Aber es war wirklich extrem voll und vom Gefühl her hat das auch alles extrem lange gedauert. Also die haben da im Tempo gearbeitet, die Damen und Herren hinter der Theke. Ja, die hatten nicht so das Interesse, dass sich die Schlange schnell leert. Irgendwie habe ich mir dann das erste Bierchen ergaunert. War ein 0,4er Bier, was eher wirkte wie ein 0,3er. War ich natürlich auch bedient. Ich dachte, ich kriege einen schönen halben. Dann ins Stadion rein, muss ich sagen, ist schon recht charmant, so der Blick vom Gästeblock ins zweite Rund. Hat schon so leicht englische, so einen englischen Stil. Recht nah dran, zwei Tribünen übereinander, die aber relativ kurz sind. Also es hatte schon so einen leichten Charakter. Im Oberrang, rechts neben uns, ist mir aufgefallen, war hinter den letzten Plätzen auch keine Wand, keine Scheibe, gar nichts. Also so wirkt es zumindest. Ich glaube, da hinter dem letzten Platz geht es halt runter.
Mhm.
Hatte auf jeden Fall was.
Im Fernsehen sah das Stadion so zusammengeschustert aus. Das sah irgendwie aus, als würde das aus drei oder vier verschiedenen Tribünen
Elementen, ja,
hinten bestehen, die gar nicht zusammengehören.
Links neben der Heimkurve war, glaube ich, auch so eine Zusatztribüne. Die sah auf jeden Fall nicht so aus wie das, was da als erstes stand. Hast du schon recht, hast schon richtig beobachtet.
Hat mich so erinnert, wie wenn man früher mit Lego irgendwie was gebaut hat und dann ist man nicht fertig geworden, hat noch Duplo und Playmobil mit dazu genommen. So wirkte das Stadion irgendwie im Fernsehen auf mich.
Der Gästeblock hatte Bock, hat man direkt gemerkt, wurde dann natürlich so ein bisschen getrübt dadurch, dass es später losging. Erwähnenswert auf jeden Fall war auch, glaube ich, unter den Autofahrern die Himbeerschorle. Die war oft gesehen im Gästeblock. Ich dachte zuerst, es wäre irgendwie so eine Art Mischbier.
Aber Berliner Weiße mäßig.
Ja, genau. Ja. War aber irgendwie so eine Traumschorle, so eine Himbeerschorle.
Skiwasser vielleicht.
Ja, einer hat das, genau das Stichwort, wo es ist mir auch zu Ohren gekommen. Das Skiwasser war wohl aber qualitativ besser, so wurde mir gesagt.
Wer kennt es nicht? Skiwasser aus Cottbus?
Ja, Skiwasser aus Cottbus, ja. Okay, ja, dann kommen wir zur Rückfahrt. Für Hannes und mich war die Rückfahrt glücklicherweise, wohlgemerkt, recht entspannt. Aber für den Großteil der Hannoveraner war es mehr als unentspannt. Und zwar betraf das die Zugfahrer. Henning, ich glaube, du hast da eine recht ausführliche Nachricht zu bekommen, ne?
Genau, mir war es wichtig, dass wir da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil wir ja auch hier im Podcast immer versuchen, so die Schlachtenbummler mit ins Boot zu holen und so zu erzählen, wie die Fahrten so sind und waren. Und da wir nicht im Zug saßen, fand ich es irgendwie vermessen, jetzt hier einen Zeitungsartikel vorzulesen oder so, und haben zum Glück noch ein paar Einsendungen bekommen. Ich lese mal die erste vor. Der schrieb: Das war eine echte Zumutung. Bei dieser Bullenhitze, das waren locker 40 Grad und dazu noch eine Luftfeuchtigkeit bei 80% oder so. Nach 20 Minuten Fahrt haben die Scheiben beschlagen und kurz danach hat es von der Decke getropft. Bei vielen war auch der Kreislauf kurz vorm Zusammenbruch. Bis die Jungs in Blau mal nach reichlich Beschwerden, dass das hier Körperverletzung ist, die Türen aufgemacht haben, dass man wenigstens unten bei den Türen frische Luft hatte. Daraufhin wurde durchrotiert, dass jeder kurz an der offenen Tür stehen konnte. Daraufhin wurde eine Streckensperrung beantragt. 20 Minuten später wurden wir rausgelassen und durften nach Königs Wusterhausen über die Gleise gehen. Also Wahnsinn. Jetzt haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen, die spiele ich mal ein.
Ich war mit meinem 4-jährigen Sohn auf der Rückreise aus Cottbus. Im Zug wurde es immer heißer, wilde Tour gehabt, als dann klar war, wir werden nicht vor 22 Uhr wieder in Hannover sein. Haben wir uns dann in Berlin ein Hotel genommen und sind heute Morgen wieder mit dem ICE zurück nach Hannover gefahren. Es hatte auf jeden Fall alles so ein bisschen was von einem Katastrophenfilm, als wir da durch diesen Ort gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das schon Königs Wusterhausen war oder nicht. Standen die Leute so an ihren Auffahrten und haben Wasser verteilt. Wir sind an so Kleingärten vorbeigegangen, da haben die Leute ihre Gartenschläuche rausgehalten, damit die Leute nass gemacht werden, damit sie sich so ein bisschen abkühlen und so. Und also das raff ich jetzt erst, wenn ich so in der Rückschau drauf gucke. Völlig wild.
Ja, also das haben die Hörer so geschickt, dass das wirklich unzumutbare Zustände da in dem Zug waren, ne? Aber haben alle herausgestellt, wie großartig dann die Brandenburger da aus ihren Häusern und aus ihren kleinen Gärten dann geholfen haben, ne? Also eine schöne Anekdote an einem absoluten Chaostag.
Und ist dann so geil, man kommt nur gemeinsam gegen die Deutsche Bahn an.
Und dann ging es am Bahnhof wohl weiter. Übliche Schikane anschließend am Bahnhof. Teilweise wird es erlaubt, sich vom Kessel zu lösen und Getränke zu kaufen. Im Bahnhof teilweise nicht. Es dauert mehr als eine Ewigkeit, unmittelbar in der Entfernung zur Bundeshauptstadt eine weitere Beförderung zu organisieren. Aber die erste Schlagzeile, die ich heute Morgen lese, heißt: Polizei rettet Fußballfans aus Zug.
Alter, bitte haltet einfach eure...
Genau.
Also wirklich, wenn ich sowas schon höre, ne?
Ja.
Ey, was für eine absolute Scheiße ist das bitte? Und vor allem, okay, man kennt es natürlich, wenn man hier und da mal auswärts fährt, dass man da immer so ein bisschen wie im Viehtransport durch Deutschland reist und sich nicht wirklich frei bewegen darf. Aber ich meine, an einem fußballfreien Wochenende, ich sag mal in Klammern, wo nur zweite Liga läuft und die dritte, aber die erste halt nicht, dass man da nicht mal von wegrückt und sagt, hier Leute, holt euch mal kurz ein Wasser oder holt euch mal kurz ein Brötchen, um mal klarzukommen.
Ja.
Absolute Frechheit.
Und auch hier nochmal, es war zum Ende hin im oberen Teil der Bahn kaum auszuhalten. Die Finger sind vom Schweiß schon schrumpelig geworden und ich konnte den Handy-Touch-Display kaum bedienen. Es hat von der Decke getropft. Feuerwehr-Rettungsdienst trifft erst Ewigkeiten nach Defekt ein. Also ja, schon krass, dass sowas in Deutschland dann möglich ist. Ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr alle aber mittlerweile gesund und munter wieder zu Hause angekommen seid. Das war gestern wirklich ein Tag von Anfang bis Ende, wo ich mir die ganze Zeit dachte, versteckte Kamera, bitte jetzt auflösen und können wir jetzt normal anfangen. Weil, Johnny, du hast es vorhin schon gesagt, es ging ja los mit 10 Minuten verspätetem Start, ne? Und es lag am Schiedsrichterfunk. Also der Schiedsrichterfunk hat nicht funktioniert und deswegen konnte das Spiel nicht losgehen. Und da haben Fabian und ich vor dem Fernseher schon gesagt, ey, 97 in Cottbus ist der Strom ausgefallen, jetzt fällt der Schiedsrichterfunk aus, so geht das Ganze jetzt hier los oder was? Also
die Geschichte schrieb sich schon von selbst.
Ja, wirklich. Aber fangen wir jetzt mal sportlich an. Die Startelf hatte keine Überraschung für uns parat. Was mir aufgefallen ist, das habe ich auch in die Gruppe geschrieben und es sollte sich leider später bewahrheiten, wenn man sich die Bank anguckt, ja, also auf der Bank war Weinkauf, Okon, Matsuda, Roggo, Engelbreth, Mango, Hobrecht, Pichler und Echibashi. Da habe ich schon gedacht, okay, wir müssen gut ins Spiel kommen, wir müssen 1-2-0 führen, denn wenn das Spiel nicht so gut läuft, dann schaffst du mit dieser Bank jetzt nicht unbedingt nochmal einen qualitativen Turnaround.
War aber bis auf Kokolo, klar, dass wir mit dieser Bank in das Spiel gehen. Ne?
Ja, aber wenn man das halt dann mal so schwarz auf weiß sieht und dann ein bisschen angespannt ist, ne, und das ist das, was ich ja bei den Predictions schon so ein bisschen geäußert hatte, dass es mir da eben an Qualität und auch an Breite tatsächlich fehlt für solche Aufgaben, die natürlich schwer sind in Cottbus. Da hat sich das dann schon ein bisschen komisch angefühlt, aber auf die Startelf habe ich dann mein ganzes Vertrauen gesetzt und so ging es dann, wie gesagt, 10 Minuten nach normalem Beginn dann auch los. Und wir kamen gut rein, muss man sagen. Und ich möchte gar nicht so, wie ihr das von uns aus der letzten Saison gewohnt seid, jetzt Szene für Szene durchgehen, weil das würden wir gar nicht schaffen, denn es gibt in der ersten Halbzeit so unglaublich viele Szenen. Also es war wirklich so eine heftige erste Halbzeit und da kann ich das, glaube ich, mal auch schon direkt zusammenfassen. Es war eine sehr gute Halbzeit von 96. Also wir kamen direkt rein, in der 8. Minute ein guter Schuss von Bundu. Ja, dann in der 9. Minute. Und das ist für mich schon so eine Szene, die hebe ich jetzt mal heraus und dann mache ich es auch gleich ein bisschen schneller, weil da fängt Bundu den Abschlag vom Torwart Lotka ab und Gittendorf steht plötzlich alleine mit dem Ball vor Lotka im 16er.
Warum schießt er nicht?
Und erschreckt sich.
Genau, das war mein Punkt. Warum schießt er nicht einfach sofort? Ja, er erschreckt sich. Vielleicht ist es genau das gewesen, ne? Dass er am Ende des Tages einfach nicht wusste, was er machen soll, aber
Er läuft dann auf Lotka zu, versucht dann so über den Ball zu wischen und an ihm vorbeizugehen, aber war halt viel zu einfach gemacht.
Ja.
Hat er nicht gut gelöst und das war halt schon so ein Ding, boah, jetzt muss es hier schon 1-0 stehen. Ne?
Genau, das wäre dieser Moment gewesen, wo man gedacht hätte, okay, wir sind vielleicht das Stück kaltschnäuziger als letzte Saison. Wenn sowas dann klappt. Ne?
Ja. So, und dann war ab der 10. Minute so ein bisschen Drangphase von Cottbus. Ich hatte das Gefühl, dass Gindorf sich erschreckt hat, aber die ganze Mannschaft mit. Also so nach dem Motto, boah, das hätte er doch jetzt eigentlich schon sein müssen, ne? Dieser Moment hier gut ins Spiel zu kommen. Und plötzlich knallt es in der 14. Minute auf der anderen Seite. Und wieder ist Gindorf beteiligt. Gindorf zieht ein relativ dummes Foul. Noch dümmer aus meiner Sicht ist aber vorher der Ballverlust von Kellmann, der wirklich
komplett
völlig ohne Not an der Mittellinie den Ball verliert.
Vor allem, was war sein Plan?
Einfach den Ball abgibt, so wo du denkst, ist jetzt schon 80. Minute, bist du schon platt? Oder ne? Gindorf versucht dann ein Zeichen zu setzen, grätscht von hinten rein, unnötig, weil noch 5, 6 Verteidiger zwischen Tor und anlaufendem Cottbus-Spieler stehen. Egal, es gibt Freistoß, Chigerci tritt an und wird von Bundus Rücken abgefälscht. Da sind wir schon beim ersten spielerischen Slapstick-Moment, dass also Gindorf diese 100%ige Chance nicht reinmacht und im nächsten Moment dann aber von Bundus Rücken da irgendwie der Ball bei uns reinfällt und da dachtest du dir schon so, ja, welcome to Cottbus, ne? Es läuft wieder alles, wie man es sich vorstellt. Aber jetzt muss man wirklich sagen, ja, wir werden heute viel negativ sein, aber jetzt muss man sagen, Chance von Gindorf nicht genutzt, unglückliches Gegentor und die Mannschaft zeigt sich unbeeindruckt. Sie nimmt das an, sie bleibt auch drin im Spiel, sie nimmt die Zweikämpfe an, sie nimmt das Stadion an, sie zeigt, dass sie Mentalität haben. Und dann kommt eine Chance nach der anderen. Vor allen Dingen kann man hier Udenne nennen, der wirklich das habe ich zu Fabian gesagt, der wirklich das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Also man hat gesehen, 0-1, okay, wo sind jetzt die Spieler, die das Heft des Handelns in die Hand genommen haben? Mhm. Das war für mich ganz klar Udenne. Der hat sich den Ball genommen, der hat versucht, in Schusspositionen zu kommen. Er hat nur leider an diesem Tag seinen Meister in Lotka gefunden, der wirklich 1-2 sensationell gegen ihn rausgefischt hat. Strange fanden wir wieder die Trinkpause. Also es gab tatsächlich Hydration Break in der 22. Minute. Gut, ja, es war heiß, ne?
Aufgrund des Wetters, ja.
Man kann gespannt sein, was so Richtung November passiert.
Genau. Ja gut, die gab es halt vor der WM, glaube ich, auch schon, so Trinkpausen.
Bei dem Wetter ja, aber... Ja,
es war halt irgendwie zeitlich auch genau so. Wie
es hat ein Geschmäckle gerade einfach.
Ja, muss man mal ein bisschen im Blick behalten, genau. Ja, aber wie gesagt, es kam dann wirklich Chance auf Chance. 96 hat nicht aufgesteckt und hat weitergemacht und hat Chancen kreiert. Und dann kam tatsächlich das 1-1 zu einem Zeitpunkt, ja, 14 Minuten nach dem Gegentreffer, 28. Minute, spielt Hugoné einen sensationellen diagonalen Ball auf Bundu, der ihn reingibt. Und Neubauer kriegt dann den Abpraller und knallt ihn einfach mit seiner unbekümmerten Art ins kurze Eck. Also wirklich einfach so ein Willenstor. Und dann stand es 1-1 und wir waren richtig gut im Spiel. Wir waren viel, viel besser. Ja, es gibt dann noch eine große Kellmann-Chance. Es gibt wieder eine große Gindorf-Chance und es gibt nochmal eine Gindorf-Chance. Also wir hatten richtig, richtig Chancen. Ne? Und dann gehen wir in die Halbzeit und mir war eigentlich klar, gut, alles ein bisschen unglücklich zwischenzeitlich gelaufen, aber die Jungs lassen sich nicht davon beeindrucken und spielen weiter. Die sind drin. Ne, Udenne ist ein Führungsspieler, Gindorf war zwar unglücklich, aber er bringt sich in die Position, das muss man ja auch sagen. Ne? Also ein Gindorf ist immerhin zu Schüssen gekommen im Vergleich zu Kellmann, der wieder unsichtbar war. Und ich habe so gedacht, okay, das mutet ein bisschen strange an, wir nutzen wieder unsere Chancen nicht, aber bleiben wir positiv, wir haben die im Sack. Und das sagen auch die Statistiken. Ne? Also wir hatten 61% Ballbesitz, wir hatten einen X-Goal-Wert von 2,5 zu 0,38 bei Cottbus. Ja, wir haben 17 Mal geschossen, 8 Mal davon aufs Tor und Lotka musste schon 6 Paraden zeigen und das in der ersten Halbzeit. Wir sind 33 Mal ins gegnerische Drittel eingedrungen zu 14 bei Cottbus, ja, also man sieht hier einfach, und das hat Pelle Wollitz nachher in der Pressekonferenz auch nochmal ganz deutlich gesagt, es war ein Klassenunterschied und der war hier zu erkennen. Und jetzt komme ich schon zu einer Sache, die mich gestern maximal aufgeregt hat, weil ich habe in der Halbzeit schon wieder die Tietz-Hater schreiben sehen. Ja, die haben dann schon wieder angefangen, ja, es ist alles wie in der letzten Saison, die nutzen ihre Chancen nicht, Tietz muss weg. So, dazu möchte ich jetzt einmal an dieser Stelle sagen, was ist die Aufgabe eines Trainers? Der Trainer hat die Aufgabe, die Mannschaft von der Mentalität her gut einzustellen. Das haben sie in der ersten Halbzeit nachgewiesen. Sie haben sich von Nackenschlägen nicht unterkriegen lassen. Sie haben weitergemacht, sie haben ihr Spiel aufgezogen. Sie haben sich in gute Schusspositionen gebracht. Das zweite ist, ein Spielsystem, eine Spielidee für diesen Tag zu entwickeln, die eben Gefahr ausstrahlt und hinten eine sichere Defensive zeigt. Auch das war nachgeliefert so. Wir haben uns in sehr, sehr viele Schusspositionen gebracht. Wir hatten einen 2-5 X-Goal-Wert und wir waren hinten stabil. Wir haben hinten nichts zugelassen. Wir haben ein Müllgegentor aus Versehen von Bundus Rücken gekriegt. Ja. So. Was hat, also.
Aber mein Gefühl war tatsächlich ähnlich zur Halbzeit. Weißt du, es war so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, aber ich damit hatte, hat Tietz nichts zu tun.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht zwingend sagen. Mein Gefühl kam nicht auf, dass es jetzt irgendwie an Tietz liegt. Ich war eher froh, dass wir wieder so Fußball gespielt haben, ne, dass es wieder so funktioniert hat. Auf der anderen Seite, da haben wir dann auch drüber gesprochen, in der Halbzeit bist du ganz schnell bei dem Schluss, dann fehlt es halt für das, wie es da gespielt werden soll, am Personal. So, ne, da bist du relativ schnell, die Diskussion führen wir ja hier seit ein paar Wochen, welche Transfers noch fehlen und so. Dann kommst du halt relativ schnell zu dem Punkt, dass du sagst, ja, dann kann es kein Kellmann mehr sein, zum Beispiel, der quasi nicht stattgefunden hat, trotz einer super guten ersten Halbzeit von 96. So,
genau,
ne? Der also hat einen Ballverlust gehabt zum Gegentor und hat sonst gar nicht stattgefunden. Du spielst mit 10 Mann,
ja.
So, ne? Und trotzdem spielst du sehr, sehr gut.
Also du gehst jetzt gerade schon in so ein Gesamtfazit über. Ich wollte jetzt bewusst nochmal bei der ersten Halbzeit bleiben, weil die erste Halbzeit war vom Matchplan her top.
Nein, es war alles top, nur ich finde, Kellmann war trotzdem in der ersten Halbzeit quasi nicht
cool,
da.
Aber jetzt nochmal bezogen auf die Leute, die sich da über Tietz beschweren, da gibt es für mich gar keinen Sinn, weil ich persönlich war maximal gehypt nach der ersten Halbzeit. Ich fand das ja. So geil, gerade nach dem 1-1. Da, ich glaube, es gab keine 3 Minuten, wo wir nicht aufs Tor geschossen haben. Das ja. war der absolute Wahnsinn.
Natürlich und sowohl Pelle Wollitz als auch der Sportdirektor von Cottbus sagen beide unisono nach dem Spiel, wir müssen eigentlich zur Halbzeit 4-1, 5-1 ja. hinten liegen.
Ja, die sagen so. Auch nach dem Spiel, sie haben ohne Chance gewonnen. Passiert auch nicht oft.
Hätte Fahrradkette, ja, aber wir sind jetzt an diesem Punkt. Wir sind jetzt gerade an diesem Punkt und die erste Halbzeit, die zeigt, das Spielsystem ist gut und das ist das Richtige. Es fehlt aber der letzte Knack Qualität. Ja, weil auch ein Gindorf, ich will jetzt nicht auf Gindorf rumhacken, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, Gindorf hat letztes Jahr dritte Liga gespielt und jetzt spielt er plötzlich gegen Manuel Neuer. Das war Lotka. Lotka hat jetzt auch noch nicht so viele Einsätze in der zweiten Liga gehabt. Ja, das heißt, wir können jetzt hier auch nicht davon sprechen, ja gut, ist halt einfach auch zweite Liga. So, ja, das heißt, so in der letzten Instanz fehlt uns dann halt eine Qualität und das ist ja vor allen Dingen die Abschlussqualität. Ja, uns fehlt ganz klar ein Zielstürmer vorne, der die Dinger selbstverständlich reinmacht. Und der war halt mit Kellmann nicht da.
Hast du alle gemerkt, wenn Bundu über rechts reingespielt hat, es waren nicht alle Hereingaben gut, ne? Aber wenn mal welche so in den, sag ich mal, vorderen 5-Meter-Raum gekommen sind, war Kellmann nicht der Erste am Ball. Ne? Und das ist ja eigentlich genau seine Position, die er einlaufen muss.
Lass uns das Thema aufheben für später, ich habe da noch was.
Okay. Also, ne, so viel jetzt mal zur ersten Halbzeit. Es war eine gute erste Halbzeit und darauf ließe sich aufbauen. So, und jetzt ändert sich aber mein Ton. Erstmal wird's noch kurioser, denn auch diese Halbzeit wird mit Verzögerung angepfiffen. Und diesmal lag es nicht an den Schiedsrichtern, sondern diesmal lag es tatsächlich an Energie Cottbus und einem Stromausfall.
Komisch.
Ja, also Sport 1 hat's unmittelbar nach dem Spiel gestern gepostet. 1997, Stromausfall, Cottbus gewinnt 3-1 und auch 2026, Stromausfall, Cottbus gewinnt 3-1.
Aber die größte Frechheit, muss man sagen, war eigentlich Sky, weil wir saßen vorm Fernseher und was wir bekommen haben, sind die schönsten Freistoßtore der letzten 25 Jahre und es hat niemand mal gesagt, was los ist. Ich meine, die waren ja sogar im Stadion vor Ort. So, ne?
Also ja Tusche war in Cottbus und dadurch, dass das Spiel 10 Minuten später losging, haben wir die Halbzeitshow nicht mitbekommen. Das heißt, es war Halbzeit und dann haben die so ein Dauer-Dings von Bundesliga-Toren.
Von der Fahrt 2008. Ich meine, war alles schön und so, ne? Man hatte irgendwie das Gefühl, man verpasst was.
Also ja, also mir persönlich ist, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 10 Minuten waren. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die 96er rauskamen. Die standen dann irgendwo im Schatten da an einer Trainerbank und dann hast du halt gemerkt, okay, die anderen kommen nicht und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, was ist da los, aber irgendeine Information hat mich jetzt auch nicht erreicht, aber dass 10 Minuten waren,
aber das wundert muss ich sagen, ist auch, haben wir dann ja nicht gesehen im Fernsehen, ist auch eine Frechheit, dass die Cottbusser dann in der Kabine bleiben und 96 raus auf den Platz geht?
Ich glaube, die standen im Tunnel.
Ja, okay, immerhin.
Ja. Also ja,
also kein Informationsvorsprung.
Ich verstehe schon den Vergleich mit damals, aber die Situation ist schon eine andere. Es war jetzt nicht mitten im Spiel.
Ja, aber wieder ein Stromausfall?
Aber ja, Alter, hast du dir mal die Stadt Cottbus angeguckt? Das ist ein übelstes Moorloch.
Das ist ein Stromausfall.
Das kann, ja, danke. Die ganze Stadt ist ein Stromausfall.
Ja, aber es kann doch nicht. Also, naja, gehen wir ins Spiel rein. Cottbus hat dreifach gewechselt und da haben Fabian und ich direkt gesagt, ui, Wollitz war nicht zufrieden. Mal gucken, was sich jetzt an der Statik verändert. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der auch bei Tietz liegt. Denn man hat ganz klar gesehen, dass Cottbus plötzlich mehr Leute im Mittelfeld hat, dass mehr Füße da sind, wenn wir Angriffe fahren und 96 komischerweise passiv wurde. Cottbus hat kommen lassen und selber wenig gemacht hat. Es gab dann in der 55. Minute wirklich eine Premium-Freistoßsituation für Gindorf. Wirklich, also näher kannst du fast bei einem Freistoß eigentlich nicht am Tor stehen. Den verschießt er leider. Dann kommt in der 62. Minute Pichler für Kellmann. Und auch da waren wir erstmal noch so, ja okay, das ist jetzt der Schwung, den wir brauchen. Hat dann auch direkt eine Kopfballchance gehabt, hat Körpersprache mit auf den Platz gebracht. Dann hatte Udenne auch nochmal eine Chance. Wieder großartig gehalten von Lotka. Es war so ein bisschen der Drive aus der ersten Halbzeit weg und das ist tatsächlich etwas, was wir aus der letzten Saison auch kennen. Warum hört 96 plötzlich auf? Warum knüpfen sie nicht mehr daran an?
Ja, also ich hatte das Gefühl, Wollitz hat gut gegambelt einfach. Ne? Der hat dann einfach wirklich in der Kabine klare Ansagen gemacht, die das Spiel verändert haben. Wir haben es nicht mehr geschafft, so oft am 16er abzuschließen zum Beispiel wie vorher. Also sie hatten ein bisschen mehr Gewicht im zentralen Mittelfeld. Und das ärgert mich ein bisschen, dass man dann nicht Bock hat, auch ein bisschen zurückzugambeln. So, weißt du, man bleibt dann so, was du gerade sagst, auch so bei dem Spiel und hat dann gar nicht die Möglichkeit oder reagiert gar nicht, sondern will weitermachen und weitermachen. In der ersten Halbzeit funktioniert das gut, wenn du 0-1 zurückliegst und sie sind nicht so richtig eingestellt. Wenn angepasst wird, hast du aber auf einmal irgendwie ein Problem, was dann nicht gelöst wird. Dann liegt es beim Trainer.
Dann gab es wieder eine Trinkpause in der 65. Minute und ab dann ging es bergab. Ab dann war eigentlich auch bei der Mannschaft Stromausfall und Stecker gezogen. In der 69. Minute hat Allgeier einen ganz kuriosen Moment und plötzlich ist Hannemann frei vor Loretz, aber nicht zentral aufs Tor, sondern so ein bisschen Richtung linke 16er-Ecke, aber eher Richtung Eckfahne. Also Loretz muss da auf gar keinen Fall hingehen. Er geht aber leider hin, greift so ein bisschen hinterher, trifft Hannemanns Fuß, der fällt und Elfmeter für Cottbus plötzlich in der 69. Minute in einer Phase, wo man sich gewünscht hat, dass 96 jetzt mal in Führung geht. Was ich interessant fand, war, dass in der Pressekonferenz Wollitz gesagt hat, er hat Hannemann gesagt, er soll permanent Loretz anpressen. Loretz, junger Torwart, erstes Spiel im deutschen Fußball. Das heißt, das war tatsächlich gewollt und ja, wir sind reingefallen. Elfmeter, Cigerci macht da das Tor und Cottbus führt und ab dann war 96 tot. 96 hat dann geschwommen und hier kann man dann wirklich auch einen Mentalitätsvorwurf schon treffen, denn 96 war dann völlig von der Rolle und kriegt dann in der 75. Minute nach einer Ecke auch noch das 3-1 von Justin Butler. Und dann hat man kein Aufbäumen mehr gesehen, keine Ideen mehr gesehen, man hat keine Führungsspieler gesehen, die vorangegangen sind. Es kamen dann noch Okon für Tomiak rein, Matsuda für Neubauer, Bundu für Rogo und Echibashi für Gindorf. Ja, aber es war dann einfach weg, dieses Spiel. So, und da muss man wirklich von zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten sprechen, ne? Also in der zweiten Halbzeit hatten wir dann nur noch 49% Ballbesitz und auch nur noch einen XG-Wert von 0,56. Das liest sich für mich so, als hätte 96 eine rote Karte bekommen und hätte dann nur noch zu 10 gespielt, weil anders kann sich ein Spiel doch nicht so verändern, ne? Man hatte dann auch nur noch 9 Schüsse und Cottbus 6 so, also plötzlich war es doch irgendwie deutlich ausgeglichener. Trotzdem muss man all in all einfach wirklich sagen, dass, und das hat Wollitz auch nochmal gesagt, und das fand ich interessant in der Pressekonferenz, der Trainer der Mannschaft, die 3-1 gewonnen hat, war deutlich selbstkritischer als unser Trainer, ne? Also der hat gesagt, wir haben in der zweiten Liga eigentlich nichts verloren, weil wir hätten echt 5-6-1 zurückliegen müssen, hätten wir uns nicht beschweren können. Und Tietz hat halt auch wieder davon geredet, hätte Fahrradkette, eigentlich müssen wir hier Dann muss
das finde ich genau das, was du gerade sagst. Ich habe mir die Interviews nicht angeguckt und dann heute Morgen gedacht, ich schaue mal rein. Und dann war ich durch und dachte so, ey, es sind genau die gleichen Worte wie letzte Saison. Ja, das Spiel hätten wir eigentlich ziehen müssen. Wir haben hier die Chancen, wir ärgern uns.
Genau, und hier mache ich ihm also Vorwürfe, weil er hat ja recht. Also die Spieler kommen in die Situation, sie müssen die Tore schießen und dann gewinnst du dieses Spiel auch. Machen sie aber nicht. Ja, dafür kann er am Rand herzlich wenig machen. In der zweiten Halbzeit sehe ich es ein bisschen anders. Da hat Wollitz das Trainerduell gewonnen. Ja. In der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Er hat gutes Ingame-Coaching bewiesen. Das hat Tietz nicht. Wobei wir da auch, glaube ich, später nochmal drüber sprechen müssen, ob er mit der Bank überhaupt gutes Ingame-Coaching machen kann.
Das ist der Punkt.
Naja, trotzdem muss er seine Taktik verändern. Er kann jetzt nicht am ersten Spieltag schon wieder das Wording benutzen, was er zumindest 17 Spieltage in der Rückrunde letzte Saison immer wieder benutzt hat. XG-Wert war ja mega hoch, müssen wir eigentlich ziehen, bla bla bla, wir verteilen Geschenke wie an Ostern und an Weihnachten. Sorry, das kannst du nicht am ersten Spieltag raushauen. Wirklich nicht. Es geht nicht. Ne? Also gerade in so einem wichtigen Auftaktspiel wie in Cottbus, wo du jetzt 3-1 verloren hast, ne, wo du irgendwie auf dem 16. Platz stehst und Peine Ost grüßt von der Tabellenspitze, das ist einfach zum Kotzen und da will ich auch nicht solche blöden Sprüche hören. Im Großen und Ganzen, bevor ihr jetzt auch nochmal fazittechnisch zum Spiel was sagt, ich muss ehrlich sagen, die Bauchschmerzen und die Sorgen, die ich hatte und die ich in der Prediction-Folge, in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen habe, zaghafter als ich es eigentlich wollte, die haben sich bewahrheitet. Also ich sehe einfach noch nicht den Kader, der eben Widrigkeiten trotzen kann. Ne? Und das Spiel war voller Widrigkeiten und ich sehe auch noch nicht die Spieler, die so ein Spiel dann mit ihrer Qualität dann für uns ziehen. Ja, wenn man jetzt einen Hartl kriegt, da können wir ganz kurz die Info rausgeben. Heute Stand Montag, wir nehmen auf, der ist im Medizincheck. Das wird sicherlich dann heute Abend oder Dienstag dann endlich fix sein. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der dann eben die Dinger dann auch da mal reinmacht. Ne? Kann man nur hoffen. Mhm. Wir haben jetzt gegen Cottbus gespielt. Ne? Und das macht mir schon Sorgen. Also ich bin gar nicht so sauer, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so überrascht war. Ich habe das schon erwartet, dass das schwer wird. Aber mir macht Sorgen, weil ich sehe, kommen wir auch später nochmal drauf, ich sehe so Personalsituationen, die noch nicht ganz klar sind, was ist mit einem Kellmann, was ist mit einem Gindorf, wer kommt jetzt eigentlich noch, das sehe ich. Ich sehe eine Bank, die aus meiner Sicht nicht richtig zweitligatauglich ist. Huiuiui. Aber jetzt seid ihr mal dran, ihr habt ja das Vertrauen, dass 96 oben mitspielt. Und wie seht ihr denn das Ganze jetzt? Wie ist euer Fazit für das Spiel?
Also ich bleibe weiterhin optimistisch, weil mir die erste Halbzeit extrem gut gefallen hat. In der zweiten Halbzeit brauchen wir nicht drüber sprechen, hat sich Cottbus einfach zu gut drauf eingestellt. Du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Mir fehlte da aber ganz klar die Qualität, die von der Bank noch rein kann. Erste Halbzeit waren wir einfach zu dumm. Wir haben einfach nicht diese Kaltschnäuzigkeit gehabt, die wir vielleicht in den Momenten gebraucht haben. Mich würde es nicht wundern, wenn ein Gindorf das Aachen-Trikot angehabt hätte, hätte die Dinger halt blind reingemacht. Ich weiß nicht warum, weil das waren jetzt keine Aktionen, die besonders viel abverlangt haben. Was mich momentan immer noch so ein bisschen wurmt, ist die Gelassenheit der Herren über Tietz. Ein Beuth stellt sich immer hin und sagt, Leute, warum macht ihr alle so einen Stress? Wir haben noch Zeit, das Transferfenster hat geöffnet bis zum 1.9. Macht euch mal alle keine Sorgen, wir schlagen irgendwann noch zu. So, aber das Spiel hat einfach für mich ganz klar gezeigt, dass du Qualität halt langsam brauchst. Worauf willst du warten? Willst du Ende August noch drei Spiele aus dem Hut zaubern? Wenn es scheiße läuft, fehlen dir da direkt schon 12 Punkte, dann kannst du den Aufstieg direkt abhaken. Und der Aufstieg ist ja eigentlich auch Beuth sein Plan. Davon gehe ich aus, sonst wäre er nicht hier. Das ist so ein bisschen das, was mich nachdenklich stimmt und was mich auch abfuckt, weil ich glaube, sie haben schon einkalkuliert, dass die drei Punkte in Cottbus locker im Sack sind. Die waren auf einem guten Weg. Das Spiel ist leider so ausgegangen, da müssen wir jetzt einfach mit klarkommen. Sacken lassen, aufarbeiten. Vielleicht passiert die Woche oder es wird ja hoffentlich auf jeden Fall noch was passieren die Woche. Schauen, wie schnell der Herr Hartl dann ins Team integriert wird. Aber du kannst jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, als das Spiel so hinnehmen, abhaken und weitermachen. Ich lasse mich davon jetzt nicht wirklich aus der Ruhe bringen, sag ich mal. Also Ruhe trage ich sowieso nicht in mir, wenn es um 96 geht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich durch dieses Spiel mich frustrieren lasse, weil wir haben gezeigt, was wir können und darauf gilt es jetzt aufzubauen.
Also ich wurde von meinem Verein nicht enttäuscht, weil ich das typische 96-Gefühl nach so vielen Jahren noch weiterleben kann. Es ist so dieses gepaarte Hoffnung mit ein bisschen Schiss in der Hose. Und das ist, glaube ich, gerade so aktuell die Phase. Ich bin so ein bisschen anders als du, Gianni. Ich sehe das ähnlich, dass ist auch durch die Weltmeisterschaft vielleicht wirklich erst ab Spieltag 4 wirklich losgehen kann für uns. So, weil da erst die ganzen Leute am Start sind, die man sich da irgendwie so noch vorstellt. Und vielleicht auch die Leute weg sind, die jetzt mit den Gedanken vielleicht auch schon mit irgendwas anderem rechnen als 96 für sich in Zukunft. Auch vielleicht von Leuten, die in der Startelf standen. Bin weiter guter Hoffnung. Ne? Ich habe es vorhin gesagt, also wenn wir weiter so Fußball spielen und da kommen das bisschen Qualität noch dazu, was wir halt brauchen, dann wird es schon eine gute Saison werden. So, ne? Ich glaube schon auch, dass wir weiter um den Aufstieg mitspielen. Ich will das jetzt auch noch gar nicht alles irgendwie schwarz reden, aber auch dieses Gefühl von, ne, eben, es ist halt 96 und täglich grüßt das Murmeltier, ist schon auch da. So.
Ich bin auch weiterhin, mir ist eine Sache wichtig und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ganz viele fühlen. Ich habe keinen Bock drauf, wieder 34 Spieltage zu hören, wie geil wir Fußball spielen.
Ja.
So, aber das entscheidend Zählbare fehlt, nämlich die drei Punkte. Da habe ich keine Lust drauf. Das hat in der letzten Saison war das noch okay. So, aber du kannst halt, wie gesagt, jetzt nicht wieder die nächsten 5 Spieltage dich hinsetzen und sagen, guck doch mal auf die Daten, guck doch mal auf die Torchancen, guck doch mal hier, guck doch mal Peng.
Ich weiß, was du meinst. Ne? Ja.
Ich erinnere mal an das Derby bei uns zu Hause, wo wir 1-0 ganz dreckig gewonnen haben, nur mit Mentalität. Das war nicht Tiz-Hurra-Fußball, das war räudig, erkämpft, ne? Das will ich jetzt gegen Wolfsburg haben. Ich möchte gegen Wolfsburg nicht wieder auf diese ganzen Daten und Statistiken gucken, sondern ich möchte sehen, dass da ein Schalter umgelegt wird. Und zwar 90 Minuten lang. Ne? Das ist mir wichtig. Ne? Und dann kann man nachher sagen, ja gut, Wolfsburg war heute die bessere Mannschaft, wenn man verliert oder nicht. Aber ich kann das nicht mehr hören, dass man ständig sagt, ja 96 ist ja von der Spielanlage her die beste Mannschaft. Da können wir uns in dieser Saison nicht mehr drauf ausruhen. Eine Sache habe ich ehrlich gesagt in meiner Spielrückschau außer Acht gelassen. Denn die Gegentore, die verschulden wir mit. Das sind wieder nur individuelle Fehler. Das heißt, wir haben sowohl in unserem offensiven Spiel eigentlich kein Manko. Wir haben auch in unserem defensiven Spiel nicht wirklich ein Manko. Wir machen in den entscheidenden Momenten, die dann zu Toren führen,
auch noch Fehler.
Fehler. Das heißt.
Ja, da brauchen wir jetzt auch nicht ins Detail drauf eingehen. Ja. Wir sind ja auch nicht Freunde davon, jetzt hier jemanden an Pranger zu stellen. Aber das war schon, ja, passte irgendwie zum Tag.
Ja. Habt ihr denn eine Szene des Spiels?
Ja, meine Szene des Spiels ist tatsächlich kein Tor, sondern ein Lattentreffer von Oden, weil den hat Lotka auch wieder wunderbar gehalten. Das war erste Halbzeit, Mitte erster Halbzeit, glaube ich, irgendwann 24. Minute, weil es mir gezeigt hat, erstens, dass wir diese Saison öfter vom 16er schießen wollen, was ich sehr gut finde. Und zweitens habe ich mal die Prediction rausgehauen, dass Oden wahrscheinlich so 5-6 Tore die Saison so machen könnte, weil er hat es gegen Zwolle schon gezeigt und hat es jetzt nochmal wiederholt, also war es kein Zufall. Ja, ich bin sehr gespannt.
Ist Odenne für dich auch der Man of the Match auf 96-Seite?
Nee, der ist Thordarson bei mir tatsächlich, weil er gezeigt hat, dass er das Kapitänsamt ausfüllt, weil ich das Gefühl hatte, er hatte vor allem in der ersten Halbzeit eine klare Präsenz im Mittelfeld. Auch er hat aus der zweiten Reihe geschossen, dritten Reihe würde ich eher dann fast sagen. Das hat mir einfach wirklich gut gefallen und den Bullen will ich da genauso im Mittelfeld haben.
Johnny?
Szene des Spiels ist genau die gleiche Szene wie bei Fabian. Der Lattenknaller der Lattentreffer war ja kein Knaller, war eher elegant.
Ist auch prominent durch Social Media gegangen, ja. Ne? Auf 96 unabhängigen und Seiten. Und
unterstreicht auch nochmal, rückblickend auf dieses Spiel, wie krank Lotka gehalten hat. Also der hat wirklich ja alles gehalten. Ne? Mhm. Das gehört halt auch zu dieser Wahrheit dazu.
Zu der Szene gehörte natürlich auch das Zusammenspiel zwischen Uden und Gindorf. Also da hat man schon im Verlauf der ersten Halbzeit gemerkt, wie gut das harmoniert auf der Seite. Das hat mir sehr gut gefallen. Spieler des Spiels. Ich habe gedacht, dass Fabian Uden nimmt. Deswegen habe ich einen anderen Namen vorbereitet. Und zwar würde ich den Jean Hugonet nennen. Ich fand, für seinen ersten Auftritt bei uns hat er das mehr als gut gemacht. Hat sehr solide hinten links gestanden, hat so überhaupt gar nichts, glaube ich, anbrennen lassen, zumindest auf seiner Seite. Siehst du das anders?
Ja, in der zweiten Halbzeit hat er so ein paar Momente, die hinten nicht ganz fest waren. Aber im Spielaufbau fand ich ihn brillant.
Einmal hat er sich hinten auf den Hintern gesetzt, das war noch eine Szene, die ich... Ja. Aber so, ich habe ja im Spiel, im Stadion, wisst ihr selber, da ist das schwierig manchmal...
Das 3-1 knallt halt auch auf der Seite rein, ne? Nach der Ecke.
Ich weiß trotzdem, was du meinst, weil er sich auch so dolle geärgert hat und einer von wenigen war, die nicht so den Kopf haben einfach nur hängen lassen, sondern er war so wütend.
Ja, er war auch, eine Szene ist mir auch im Kopf geblieben, da hat, glaube ich, Echibasche den Ball verloren, er rennt hinterher, hat den dann so einmal kurz das Hinterbein weggetreten und dann hat er sich den Taijuan vorgeknüpft. Ja,
kriegt also, gelb.
Der kriegt,
Hugonet klar, kriegt gelb
klar,
und
pöbelt
den zusammen.
Der hat den einmal so zusammengefalten. Ja. Also das hat mir schon gut gefallen. Und was mir auch aufgefallen
ist... Vizekapitän, ne? Das finde ich auch gut, dass du es sofort spürst.
Ja. Top. Was mir aber auch aufgefallen ist, der hat knapp 11 Kilometer ist er gelaufen, war Platz 3 auf dem Platz. Also er hat auch gut Meter gemacht für einen Innenverteidiger. Ein Tomjak war halt... Tomjak ist vergleichbar mit ihm, oder Allgäuer, die haben halt deutlich weniger Kilometer abgerockt.
Tomjak ist ausgewechselt worden.
Korrekt, ja.
Aber dazu ganz kurz, dann haut die Prediction gerne nochmal raus. Henne hatte während des Spiels gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass Tomjak auch nochmal abgelöst wird, die Saison von Ocon relativ absehbar. Finde ich auch sehr spannend, können wir uns damit beschäftigen.
Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, als der Wechsel vorgenommen wurde, dass ein Allgäuer auf dem Platz geblieben ist und Tomjak ging runter. Ganz kurz zur Laufleistung, Taibi wieder auf Platz 1, mal keine 14 Kilometer gelaufen, aber 12,7.
Stark.
Also auch er wieder extrem aktiv
gewesen. Aber auch komplett nach dem Motto überall und nirgends. So, ne? Also der hat den Verbindungsspieler wirklich wieder gut gespielt, aber dass er den entscheidenden letzten Vertikalpass mal irgendwie in die Spitze bekommen hat, das hast du von der 10 leider nicht bekommen. Ne? Also das hat ein bisschen gefehlt.
Alright, dann reisen wir jetzt mal in die Vergangenheit zurück.
Alte Liebe, History.
Ja, die Vergangenheit liegt jetzt 18 Jahre zurück. Ja, es wird 18 dieses Jahr, diese Geschichte, Volljährigkeit. Und die Geschichte ist eng verknüpft, wie sollte es anders sein, mit dem VfL Wolfsburg. 7. Dezember 2008 in der VfL Arena in Wolfsburg, 96 gegen den werdenden deutschen Meister, kann man sagen. Es war die Meistersaison von Wolfsburg, Grafitsch und Dzeko zum Beispiel mit in der Aufstellung, Magath an der Seite, man hat es noch so vor Augen. Auf der anderen Seite Namen wie Florian Frommlowitz oder auch Jan Rosenthal, Coach damals, Dieter Hecking, heute ja Geschäftsführer Sport beim VfL. Ne? Also man reicht sich immer öfter und mehrmals die Hand im Fußball, das sieht man hier ganz gut. Interessant war, als ich zurückgeschaut habe, der Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Ich glaube, wir können uns alle noch an ihn erinnern und ich habe mir die Szenen angeschaut, zu denen ich gleich komme und dachte so, es ist bei den Schiedsrichtern auch so ein bisschen wie bei der Polizei. Früher liefen so ein paar mehr Vollschlanke rum, ne? Kienhöfer war ja auch so ein bisschen so ein gemütlicher eher auch auf dem Platz, ne? Und dachte ich so, das sieht man heute auch nicht mehr. Also es war auch so ein Blick zurück und es ist auch ein Blick zurück in die Regelkunde, kann man sagen. Was war passiert am 7. Dezember 2008? Florian Frommlowitz sah im Spiel gegen den VfL Wolfsburg wegen einer Notbremse gegen Edin Dzeko rot und es gab Elfmeter. Lustigerweise, wer die Szene nicht vor Augen hat, muss sich nur an das Spiel gegen Cottbus jetzt zurückerinnern. Sie war relativ ähnlich, die Elfmeterszene.
Ja.
Und dann kam es zu der Situation, dass Hannover 96 schon dreimal gewechselt hatte. Für die ganz jungen Hörer, ja, es gab Zeiten, da konnte man nur dreimal wechseln. Sie liegen noch gar nicht so lange zurück. Aber 96 hatte nun mal dreimal gewechselt. Und was bedeutet das denn nun, wenn dann der Torwart raus muss? Ja, genau. Ein Feldspieler muss ins Tor und es fand sich Jan Rosenthal. Jan Rosenthal hat sich also das Trikot von Flo Frommlowitz übergezogen, noch so motiviert von und auch tatsächlich so ein bisschen angezogen von Gigi Steiner, hat ihm reingeholfen, ne, und haben ihm alle viel Glück gewünscht und waren, glaube ich, alle froh, dass sie selbst es nicht waren, die jetzt gegen Edin Dzeko beim Elfmeter antreten mussten. Die zweite Regeländerung, die mir dann auffiel, war, Jan Rosenthal lief nun ins Tor, drehte sich um, face-to-face mit Edin Dzeko, der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt und Jan Rosenthal stand gut 30 bis 50 Zentimeter vor dem Tor. So, ne? Also zu der Zeit war das offensichtlich noch in Ordnung, da den Winkel zu verkürzen, was ja heute nicht mehr geht. Und Edin Dzeko tritt an, unten rechts, relativ platziert, aber relativ langsam der Ball. Und wie sollte es anders sein, Jan Rosenthal hält die Pranke, geht runter, die linke, hält
aber
gut,
auch stark.
Hält also stark, muss man sagen. Und der Ball kullert an den Pfosten und das war mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Und danach ist er reingegangen in diesen nächsten Ball, als wäre er Oliver Kahn.
Wie eine Katze.
Wie eine Katze ist er da reingesprungen, ne? Hat ihn, glaube ich, dann nochmal gehalten und dann wurde er dann kurz vor der Linie von einem 96-Spieler geklärt und es war wirklich legendär. Und Gianni, ich habe vorhin schon ein bisschen gespoilert, was ich sagen will jetzt hier in History. Und du hast gesagt, du warst dabei im Stadion. Ne?
Ja.
Es war in Wolfsburg. Und Hen und ich hatten unabhängig voneinander geguckt und es war nach dem Elfmeter so laut im Stadion, dass wir, glaube ich, beide erstmal gedacht haben, das ist ein Heimspiel gewesen. War es aber nicht.
Völlige Ekstase im Gästeblock.
Also das ist ja wirklich, das ist halt Fußballgeschichte, die man dann wirklich live miterlebt und die du live miterlebt hast. Und das ist wirklich, wirklich Hammer. Leider ging dieses Spiel am Ende trotzdem 2-1 verloren. Ich habe es gesagt, es ist auch eine andere Zeit. 96 Bundesligist der VfL Wolfsburg auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Und Dieter Hecking, Hauptsache in Niedersachsen unterwegs, so nach dem Motto. Aber es ist ein Stück Geschichte und was für mich darin hängen bleibt, ist, es findet sich in der Situation, in dieser Drucksituation jemand, der sagt, ja, ich stelle mich da ins Tor und der offensichtlich für sich nicht das Gefühl hatte, dass er das nicht schaffen kann. Ne? Und das ist etwas, da sprechen wir jetzt hier seit gut, naja, ich sag mal 55 Folgen drüber, diese Mentalitätsfrage. Ne, dass da jemand ist und das Unmögliche möglich macht. Einfach nur, weil er denkt, ich probiere das jetzt. Und wenn ich jetzt in diese eine Ecke springe, habe ich 50% Chance. So, und er nutzt diese Chance. Diese Moral würde ich gerne mitnehmen aus diesem Spiel. Ne? Dass man sagt, wo sind jetzt eigentlich die Leute, die sagen, okay, es wird heiß, hier
ich mach
bin
das.
Ich. Ne? Ich mach das. Und da bin ich gespannt, wer sich da jetzt gegen den VfL Wolfsburg findet.
Legendäre Szene. Das sieht man auch relativ wenig heutzutage, ne? Dass so ein Feldspieler ins Tor muss, oder ist das nur mein Bauchgefühl?
Dadurch, dass du so viel wechseln kannst,
ja, und wahrscheinlich nicht und diese mehr. Doppelbestrafung gibt es ja nicht mehr. Ne? Stimmt, dadurch passiert korrekt. Das weniger.
Da, also wenn ich jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückdenke, da hatte man das schon oft, ne, dass da so ein Feldspieler ins Tor musste. Und ich finde, das hat auch immer so eine gewisse Action ins Spiel gebracht, weil der Gegner sich natürlich darauf eingestellt hat, ey, da ist ein Feldspieler drin, ich ziehe von hinten ab, der hält ja, ihn eh nicht. War immer sehr unterhaltsam sowas, und auch damals als 96er, diese Aktion, wo dann halt ein Rosenthal bei einem Elfmeter ins Tor gehen musste, da kannst du halt eigentlich nur gewinnen, weil keiner rechnet damit, dass er den Ball hält. Und dann hält er den da mit einer Eleganz wie ein ausgebildeter Torwart.
Wirklich gut.
Und dann dieser zweite Ball, den fand ich noch viel krasser, ja, wie der da reinspringt. Ja. Ich glaube, dem war in dem Moment, war dem alles egal, ob dem der Kopf abgetreten wird. Es war dem egal, der wollte diesen Ball halten.
Das ist
halten.
Der Punkt, ne? Es war ihm egal, ob ihm der Kopf abgetreten wird. Das ist halt genau das. Und ne, dieses ein bisschen Stück zurückziehen und ein bisschen nicht das Füßchen reinhalten. Ich wollte das Gefühl nicht aufkommen lassen bei dem Spiel gegen Cottbus, aber der eine oder andere hat mich damit zurückgelassen, der da bei uns auf dem Platz war. Und ich möchte einmal kurz sagen, was Jan Rosenthal nach dem Spiel gesagt hat dazu. Ich bin einfach runter in die Ecke und habe es probiert. Der Rest war Reflex. Also er spricht auch wie ein Torwart. Das finde ich schon mal sehr gut. Und hier eine Sache, die sich gerade mit dieser Aufnahme bestätigt. Er hat gesagt, die Sache kann mir keiner mehr nehmen, als Feldspieler einen Elfmeter zu halten. Darauf werden mich noch Leute in Jahren ansprechen.
Vor allem gegen Edin Dzeko, ne?
Vor allem, stimmt, eben.
Also ihr wisst ja da draußen, wir sind noch relativ jung, aber dass das 18 Jahre her ist, macht mir gerade ein bisschen Angst.
Ja, ja. Mann.
Willkommen oder? In der Realität.
Ja. Übrigens, Kategorie, was macht eigentlich, habe ich gerade mal nebenbei, was macht eigentlich Jan Rosenthal? Mhm. Jan Rosenthal arbeitet heute als systemisch integrativer Coach, und zwar mit dem Schwerpunkt mentale Gesundheit, Leistungsdruck und Identitätskrisen im Profisport, ja, berät junge Talente und achtet da vor allen Dingen auf die mentale Gesundheit, finde ich grandios. Also ich weiß bei ihm auch, dass der immer deutlich mehr im Köpfchen hatte als seine Mitspieler und dass der auch zu strugglen hatte, auch gegen Ende der Karriere, auch meine ich relativ früh aufgehört, ja, ne? Ja. Und dass er da jetzt seine Erfahrungen weitergibt, ist natürlich großartig. Also sein Kernthema ist das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Leistungsdruck und der menschlichen Komponente im Profisport. Stark, ja, stark, dass sich da so gute Leute drum kümmern.
Wird immer wichtiger.
Ja. Gut, dann wird's jetzt hot.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ich glaube, es gibt nur ein Thema, über das wir hier heute heiß diskutieren können und sollten. Und würde daher einmal die Frage in den Raum stellen an euch beide. Wie lösen wir das Offensivproblem? Es fuckt ab. Wir haben jetzt am allerersten Spieltag wieder das Problem, wie ich glaube, in mindestens 20 Spieltagen der vergangenen Saison. Wir machen die Dinger vorne nicht rein. Bevor wir jetzt auf Einzelne gucken, nur ganz nochmal, ganz kurz nochmal die Fakten. 27 Torschüsse, 2,72 X-Goal-Wert. Wir müssen jetzt auch auf Einzelne gucken, das gehört, glaube ich, dazu bei der Diskussion. Und würde da mal mit Kellmann anfangen. Kellmann, 11 Sprints, 17% gewonnene Zweikämpfe, 0% gewonnene Luftzweikämpfe. Was mir da auch aufgefallen ist, als ich mir die Zahlen von ihm angeguckt habe, der ist 7,09 Kilometer gelaufen. Also quasi glatte 7 Kilometer. Jetzt stelle ich euch mal die Frage, weil ich eigentlich, also dass ich das mal lese, hätte ich nicht gedacht. Was schätzt ihr denn, wie viel Kilometer Loretz, wohlgemerkt unser Torwart, gelaufen ist?
3, 4 so?
Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Torhüter laufen. Die laufen noch nur zur Mittellinie zurück. In Cottbus ja gar nicht. Die müssen ja nur rechts ins Tor rein. Also ich hätte gedacht, die laufen vielleicht 1,5 Kilometer.
Hätte ich jetzt auch gedacht, wenn ich so drüber nachdenke oder als ich so drüber nachgedacht habe. Sowohl Loretz als auch Lotka sind fast so viel gelaufen wie Kellmann. Die waren beide bei 6,2 Kilometer.
Ja, auch um sich warm zu halten wahrscheinlich. Aber ja,
wahrscheinlich trotzdem, ja. Aber trotzdem crazy. Ist meine Erwartungshaltung an den Stürmer gut. Er hat nur 60 Minuten, in Anführungszeichen, nur 60 Minuten gespielt. Aber gerade für einen Stürmer, der viel ins Pressing gehen sollte, finde ich 7 Kilometer schon echt nicht viel.
Sein Vorbild ist Haaland. Nur Überstellungsspiel.
Ich glaube, er ist ein Vorbild des Messi. Warten, bis der Ball kommt.
Ich dachte, so
also viel. Hier, Spaß beiseite, über Kellmann müssen wir sprechen.
Ja, vor allem, du hast die Zahlen schon gesagt, ne? 2 Schüsse, 0 davon aufs Tor. Also 0 Torschüsse von einem Mittelstürmer in so einem Spiel, wo wir so viele Chancen haben. Und ich möchte nochmal daran erinnern, er hat gegen einen 22-Jährigen und gegen einen 19-jährigen Innenverteidiger gespielt. Ja, das sind Grünschnäbel gewesen, die der vor sich hatte. Da frage ich mich, wie der gegen Wolfsburg auflaufen soll nächste Woche. Ganz ehrlich.
Weiß ich nicht. Also wenn er die Einstellung an den Tag bringt wie gestern, dass ich schwarz, weil diese 17% gewonnene Zweikämpfe ist für mich da auch eigentlich, das sagt alles aus. Du hast die Körpersprache bei dem auf dem Platz gemerkt, wie der in die Zweikämpfe gegangen ist, wie der die Laufwege gegangen ist. Er hat auch diesen Ballverlust zu verantworten gehabt, bevor der Freistoß für Cigerci entstanden ist. Das war auch sein Ding. Ich habe da gestern auch mit Hannes auf der Rückfahrt drüber gesprochen. Also es wirkte nicht so, als wenn er top motiviert in die Saison geht.
Nee, es gibt ja im Hintergrund dieses Gerücht, dass polnische Mannschaften auch noch an ihm dran sind, aber 96 wohl zu viel für ihn haben möchte. Irgendwas stimmt da nicht so ganz, da gebe ich dir recht. Also er wirkt zumindest nicht komplett frei im Kopf, das zum einen, und er wirkt auch nicht, wir haben uns ihn ja einfach spritziger, athletischer, hungriger gewünscht und so ist er nicht.
Also früher hast du doch einen Plan mitbekommen in Urlaub und dann hat man dir gesagt, wie du wiederzukommen hast oder nicht. Da muss doch irgendwer gesagt haben, Benji, geh mal ein Stündchen länger in die Sauna am Tag. So, ne? Also irgendwie musst du mal was rausschwitzen. Oder es ist halt, man hat auch das Gefühl, ein bisschen ist was da und so, aber es, weißt du, und es ist letzte Saison, ich will es nochmal betonen, er hat nur 30% seiner Großchancen gemacht. Aber wenn du 30% deiner Buden machst, 23 Großchancen hat er letzte Saison vergeben.
Ja.
So, es scheint nicht besser zu werden.
Die Chancenverwertung ist, ja, das kannst du jetzt noch nicht sagen, weil er hat keine, nicht wirklich Chancen gehabt heute, gestern, ne? Also da waren 2 Chancen, ja, aber gut, der eine Kopfball, klar, den kann man auch mal aufs Tor bringen. Aber es war jetzt nicht so, dass er den Gindorf gemacht hat und da 9-mal in Richtung Tor gebogt hat und das Ding nicht ansatzweise in Richtung.
Aber er läuft auch seine Räume ja nicht an.
Das ist das Ding. Ja. Welchen Spielertypen brauchen wir da? Jetzt mal rein auf die 9er Position geblickt. Pichler kam irgendwann rein, aber die grundsätzliche Frage ist, reicht das? Was ist euer Bauchgefühl?
Also du kannst in die Saison gehen und sagen, Pichler soll jetzt wieder Perspektiv Starter sein, weil der eben diese Athletik mitbringt, dieses Anlaufen mitbringt, dieses Ackern mitbringt, dieses sich selbst erarbeiten mitbringt, was Tietz vielleicht auch in seinem System mehr will. Und dann kann ein Kellmann von der 60. kommen, das hat er letzte Saison auch teilweise gemacht und dann eben diese 30 Minuten performen und seine Körperlichkeit, die er ja hat, mitbringen. Kannst du machen, dann hast du noch einen Hobrecht, der kann dann auch mal einspielen, du kannst das machen. Aber dann sage ich euch, und das habe ich letzte Woche schon versucht zu sagen, dann reicht es nicht. Es reicht dann nicht. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, wenn du aufsteigen willst, dann brauchst du noch einen klaren Zielspieler. Einen klaren Zielstürmer, jemanden, der da vorne die 9 spielt und Abnehmer ist.
Ja, genau darüber habe ich mich mit Hannes auf der Rückfahrt auch unterhalten. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, sagen wir mal, du hast einen Zielstürmer. Nenn mir mal ein Beispiel. Ist das Typ Glatzel, einen, den du mal auch hoch anspielen kannst? Wäre ja etwa jemand von der Qualität, wo man sagt, okay, das ist für mich ein Zielspieler. Aber mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, ein Glatzel spielt die Position von einem Kellmann. Mein Bauchgefühl ist, der geht komplett unter.
Nee, glaube ich nicht.
Weil, glaubst du, der wird die Rolle so...
Ja, weil ich, also was ich bei Kellmann nicht sehe, ist die Kaltschnäuzigkeit. Da erinnere ich mal an Mo Abdelau, der ja auch jetzt keine große Statur hatte oder so, der aber genau wusste, wenn ein Bundo jetzt auf rechts ist, oder damals war es, wer hat damals auf Koka Rausch oder so, hat immer geflankt, wann ist der Moment, wann der flankt, wann muss ich wohin laufen, dass ich vor meinem Gegner bin?
Ja, aber
so einen brauchen wir auch.
Ja, klar. Aber,
aber das kann Kellmann nicht. Der läuft falsch an. Bundo hat 3, 4, 5 Mal in der ersten Halbzeit die Box gesucht, aber da ist niemand. Da ist niemand.
Korrekt, aber
Neubauer
warum,
macht das Tor von einem Abpraller, weil da niemand ist.
Ja, verstehe ich. Aber ist das Kellmann schuld oder ist das die Ausrichtung des Trainers?
Das ist Kellmann schuld.
Ja, du hast ja gesehen, Klaas hat zum Beispiel in Magdeburger Zeiten, glaube ich, wie viele Buden gemacht? 21 oder so, 22 als Mittelstürmer.
Was hat Tietz mit seinem Feingefühl für Laufwege
aber
zu tun?
Grundsätzlich, denk mal daran, wenn Pichler spielt. Ein Pichler, der lässt sich auch immer extrem fallen und auch gestern in Cottbus stand ein Taibi, der ja irgendwo dann noch auf der 10 war, bevor der Wechsel kam auf dem Flügel, da stand ein Taibi vor einem Pichler. Also ein Pichler als Neuner lässt sich so weit fallen, dass der Zehner vor ihm steht. Also, und das machst du ja nicht, weil du dir denkst, als Neuner, als Zielspieler, ja gut, ich hole mir jetzt den Ball selber, ich regel das hier alleine, sondern das machst du, weil du wahrscheinlich
also
die taktische Ausrichtung.
Mein Gefühl wäre, du brauchst jetzt einen Stürmer, der sich den Ball irgendwo, wo auch immer er ist im Spiel, einmal abholt und dann den ganz tiefen Laufweg nehmen kann. Weißt du, du hast dann ganz viele Spieloptionen vorne und dieser Stürmer nimmt den tiefen Laufweg und ist am Ende dieser Zielspieler, den Henne meint. Du hast ganz viele Optionen vom 16er und er nimmt den tiefen Laufweg, kommt in die Mitte rein. Du brauchst also Geschwindigkeit und du brauchst jemanden, der einigermaßen technisch stark ist. Wenn er dann bestenfalls auch noch groß ist, wäre auch noch super. Ne, so in die Richtung muss es eigentlich gehen. Kellmann ist dafür zu langsam, zu wenig ballsicher, so um das zu spielen. Ne, gerade was du sagst, ein Pichler kann schon viel besser die hängende Spitze spielen, weil er sich viel besser auch ins Spiel aufdrehen kann, als es ein Kellmann macht. Wie oft läuft ein Kellmann wirklich auf die Abwehr zu, versucht dann mit einem langen, vorgeschobenen Ball einfach nur vorbeizurennen. Ne, und ich glaube, genau diese Spieler... Typ Stürmer braucht es, der überall im Spiel stattfindet, um im letzten Moment sozusagen zuzustechen. Nicht um vorne mitspielender Part zu sein.
Und auch das ist ein Punkt. Ich will jetzt nicht wieder 34 Spiele zugucken, wie Kellmann nicht Teil unseres Spiels ist. Ja, und wir haben da so oft jetzt drüber gesprochen. Es kann die Grundausrichtung von uns sein, dass wir ihn nicht in unser Spiel einbinden, so wie das bei Trisoldi damals auch immer gesagt wurde, dass der zu wenig gefüttert wird. Mittlerweile kann man das nicht mehr guten Gewissens sagen, weil ein Tietz wird ja auch wissen, das ist mein Neuner und ich versuche das und das und das auf ihn zuzuschneiden.
Ja. Der Vorwurf könnte auch sein, dass Tietz nicht mit dem Spielermaterial umgeht an dieser Stelle. Ne? Vielleicht musst du einen Kellmann anders bespielen oder umspielen, als Tietz es will. Aber vielleicht ist es auch genau das. Vielleicht weiß er auch, dass für diese Position noch jemand gesucht wird. Vielleicht will er auch gar nicht, dass sich die Mannschaft für einen Kellmann, der dann da steht, irgendwie gerade an was anderes gewöhnt als das, was er spielen will, künftig mit einem anderen Stürmer. Ist mein Gefühl.
Also ich habe das vor Saisonbeginn gesagt, du kannst mit Pichler, Kellmann, Hobrecht in die Saison gehen und einem Echibasche oder so und vielleicht noch einen Hartl oder einen Gindorf, der auch mal einen verkappten Neuner spielen kann. Nur dann bist du auf der Position Platz 1.
Ey, wir haben
6
da,
bis 10.
Wie gesagt, ich stelle hier nur Fragen in den Raum. Ja. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ja. Wir haben schon öfter über Positionen gesprochen, die wir auf jeden Fall noch verstärken würden. Bei mir ist die 9er Position gefallen, auch weil ich einen Pichler nicht über die komplette Saison fit sehe. Nicht, weil ich es ihm nicht gönnen würde, nicht falsch verstehen, aber ich habe da so meine Bedenken nach der letzten Saison. Und ja, Kellmann hast du gesehen, A, die Einstellung, die er an den Tag gelegt hat, die war nicht ausreichend, B, die Luft, die er in seiner Lunge trägt, die ist nicht ausreichend für länger als 60 Minuten. Wir sind uns einig, glaube ich, dass wir uns alle noch einen Stürmer wünschen, oder?
Ja.
Yes.
Alles klar.
Und meinetwegen halt auch, haben wir drüber geredet, den Nilsson, ne? So einen riesengroßen Schweden, der dann nochmal reinkommt und so einen 19-jährigen und 22-jährigen Innenverteidiger auffrisst. Ja, der reinkommt und das hat mir gestern auch so gefehlt. Ich habe gar nicht jetzt die Vorstellung, ein 1,99-Typen, es kann auch so ein schmächtiger Dude wie Mo Abdelaue sein, aber da muss jemand kommen, der Bock hat, der geil ist. Fabian, du hast das vorhin gesagt, dass dir das so gefehlt hat. Dieses Geilsein auf den Ball und dass die Verteidiger auch merken, oh Gott, da kommt ja jemand rein, der ist jetzt noch viel fitter als ich und der ist richtig gierig auf diesen Torabschluss.
Ja.
Das fehlt mir auch.
Ja.
Die Frage wäre, wenn jetzt wirklich es dazu kommen sollte, dass es Angebote gibt, wo Hannover sagt, okay, passt, adios, würdet ihr dann nur mit einem nachlegen oder würdet ihr dann sogar sagen, dann bräuchten wir sogar noch einen zweiten?
Gute Frage. Ich glaube, wenn du noch einen zweiten holen würdest, wird es für Hobrecht relativ dünne. Ob der jetzt auf der Bank saß, weil er es gut gemacht hat oder weil es keine Alternative gab, ist natürlich auch noch die Frage. Ich würde wahrscheinlich lieber in die Qualität und in die Spitze investieren und einen holen.
Genau das Thema Qualität wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Und ich glaube, man hört ja anhand der Aussagen von Bolt schon, dass er eher auf Qualität anstatt auf Quantität setzt. Von daher gehe ich davon aus, dass sie das Geld wahrscheinlich dann eher in einen qualitativ hochwertigen Neuner, der dann sicherlich auch Start spielen wird, als dass er da, ich sag mal, mehr Kohle in die Hand nimmt, um zwei zu verpflichten.
Also sehe ich kritisch, weil wir einen Pichler haben, der sicherlich nicht mehr als 25 Saisonspiele spielen wird. ich wünsche es ihm, aber glaube ich einfach nicht. Ja,
ich glaube auch nicht
so. Dran. Ja, und dann holen Nilsson, ich weiß nicht, wie fit der ist, und dann fällt der aus und ein Pichler fällt auch aus und dann hast du richtig Probleme.
Dann stehst du dazu nur mit einem Hobrecht, mit dem willst du eigentlich auch keine Steine in den Weg legen. Ja. Aber dann ist auch wieder die Frage, Hobrecht,
Profi. Alles eine Frage auch der Ansprüche. Wir können auch gerne mit dem Kader jetzt durchziehen. Meine Bauchschmerzen habe ich benannt, die haben sich in Cottbus jetzt gezeigt. Und man braucht da noch ein bisschen, um wirklich oben mitspielen zu wollen. Die Liga ist verdammt eng. Man hat die kuriosen Ergebnisse am Wochenende gesehen. Es ist ekelhaft wie eh und je.
Gut, dann schließen wir mal die Neuner-Position und schauen mal auf die Flügel. Rechts hat Bundu gestartet, links hat Gindorf gestartet. Lass uns aber mal auf links gucken. Da haben wir ja den Kollegen Gindorf gehabt, der einiges hat liegen lassen. Wie steht ihr denn dazu? Kollege Hartl ist ja im Anflug. Wir hoffen alle, dass das Cello bald klingt. Schauen wir mal, wann es soweit ist. Wie steht ihr zur Personalie Gindorf? Mit welchem Bauchgefühl geht ihr jetzt rein nach dem ersten Spiel?
Also ihr wisst, dass mich das emotionalisiert hat gestern, deswegen gehe ich da jetzt mal voll rein. Also da schlagen halt total zwei Herzen in meiner Brust. Einmal kurz zum spielerischen gestern. Man kann ihm natürlich vorwerfen, dass er die Dinger nicht genutzt hat. Und da kann man auch interpretieren, was ist da los? Ist der nicht ganz frei im Kopf? So wirkt er zumindest auf mich. Das ist aber Interpretation. Ich kann ihm da auch Unrecht tun. Fakt ist, er hat sich ganz oft in gefährliche Positionen gespielt und das als Außenspieler. Er hatte sehr, sehr viele Chancen und das ist das, was wir von ihm wollen. Und ich wäre herzlich dazu bereit, ihm da auch ein bisschen Zeit zu geben und irgendwann platzt der Knoten. Aber, und jetzt komme ich zum Aber, Fabian, bevor du reingehst. Und da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen emotionaler Fan, tut mir leid. Ich will jetzt das Commitment haben. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich weiß nicht, ob er zappelt, ob die Berateragentur zappelt oder ob 96 ihm keinen vernünftigen Vertrag vorlegt. Ich weiß es nicht, aber mich nervt das, dass wir jetzt immer noch vor dem Wolfsburg-Spiel nicht wissen, was mit ihm ist. Und meine emotionale Fansicht darauf ist, Commitment bitte noch in dieser Woche oder geh.
Kurze Frage, Commitment bedeutet für dich Vertragsverlängerung?
Ja.
Okay.
Ich habe ja in der Prediction-Folge schon mal gesagt, dass Gindorf für mich so dieser Risikovertrag wäre. Auch am 31. oder am 1. September noch hier zu sein, nach der Transferphase, wäre wie ein Commitment, weil wenn er weg will, muss er dann richtig aufspielen, um vielleicht auch sich für die erste Liga zu empfehlen. Und deswegen würde ich ihn einfach behalten und auf das, was Henne zuerst gesagt hat, nämlich darauf setzen, dass es klappen wird. Und ich glaube da auch dran. Ich sehe seine Position durch Hartl ja gar nicht so gefährdet, wenn er nicht wechselt.
Also mein Bauchgefühl bei dem Thema Vertragsverlängerung bei Gindorf ist ganz klar, er hat die Berateragentur gewechselt zu seiner Hochzeit in Aachen. 100% mit dem klaren Ziel, weiterzukommen in seiner Karriere. Die Agentur wird ihn nicht aufgenommen haben, um nicht zu versuchen, mit ihm Geld zu machen. Und ich gehe schon davon aus, dass diese Vertragsverlängerung nicht kommt. Und wenn sie nicht kommt, wird er verkauft. Also ich glaube, so knallhart ist auch ein Bolt. Da ist eine ordentliche Ablöse im Raum für ihn. Und er hat es angedeutet, wenn er nicht bereit ist dazu, sich zum Verein zu bekennen, in Form einer Vertragsverlängerung, dann bitte tschüss. Und das finde ich auch gut. Wenn das wirklich so ist, dann fände ich es auch gut. Weil wir also so einen will ich dann auch nicht im Kader haben.
Ja, das stimmt. Ich frage mich immer nur, wenn du 3 Millionen kriegst du dann adäquat für 3 Millionen einen anderen, der auf der linken Seite ist?
Ja, Hartl kann da ja spielen.
Ja, das kann er. Ja, aber
und Chakron kommt zurück.
Auch richtig.
Ne? Ja. Trotzdem ist das ein heißes Eisen, du nicht weißt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass 96 da rumeiert. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gindorf in seinem Kopf irgendwie jetzt auch mal Klarheit haben will, aber die Berateragentur noch zockt. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Gindorf keinen Bock auf 96 hat und gehofft hat, er schießt Cottbus ab und ist dann in 2 Wochen bei Mainz in der ersten Liga. Keine Ahnung. Kann ich mir alles vorstellen. Fakt ist, es geht um 96, es geht um unseren Verein und es ist eine Baustelle, die offen ist und die nervt. Und ich will die jetzt mal beackert haben. Das ist das, was ich dazu sage. Wenn er bleibt, wenn er verlängert, bin ich der Erste, der in den Fanshop geht und ich hole mir ein Trikot mit ihm.
100%, ja.
Ja, und wenn er geht, dann tschüss.
Ja. Wenn er nicht verlängert, dann tschüss?
Ja.
Okay.
Tschüss.
Ja, ja, unterschreibe ich. Okay, Alter, jetzt müssen wir uns alle mal ein bisschen abkühlen.
Kommt mal runter, Jungs.
Also, steht jetzt das Spiel gegen die Mannschaft bevor, die ja von allen vorher als eigentlich unbesiegbar beschrieben wurde. VfL Wolfsburg. Fabian, die Saisonvorschau liegt noch nicht so lang zurück. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht so en Detail VfL Wolfsburg und die Situation im Sommer von Wolfsburg darstellen, weil wir haben es bereits dargestellt. Hört da gerne auch nochmal in die Preseason-Folge rein. Aber ganz kurz, wie sieht es jetzt nach dem ersten Spieltag aus?
Ja, nach dem ersten Spieltag sieht es wie folgt aus. Auch Wolfsburg ist nicht gut gestartet, immerhin mit einem Punkt, 0-0 gegen Kaiserslautern zu Hause. Aber ich würde sagen, es gab mehrere Dämpfer. Also erstmal hat man, glaube ich, ein bisschen die Illusion sich genommen, dass man relativ einfach mit der Offensive sich die zweite Liga erspielen kann. Da hat nämlich relativ wenig stattgefunden, muss man sagen. Offensiv überzeugender in dem Spiel war nämlich Kaiserslautern. Grundsätzlich der nächste Dämpfer, das Stadion war nicht ausverkauft. Es waren unglaublich viele Kaiserslautern-Fans da. Also für Wolfsburg könnte es wirklich schwer werden. Nun hatten wir auch keinen guten Start, aber für Wolfsburg alleine gilt jetzt erstmal, es gibt vermutlich keinen besseren Zeitpunkt, als gegen sie zu spielen, als jetzt. Ne? Also die werden es auch gemerkt haben, dass es jetzt nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Alles in allem war Kaiserslautern wirklich am Ende die bessere Mannschaft. So, ne? Und das sollte uns auch wirklich da Mut geben. Man merkt, dass dieser Kader und diese Mannschaft in Wolfsburg einfach noch nicht fertig ist. So, ne? So ein Hauke Wahl ist da jetzt Kapitän und ich meine, der hat jetzt bei Pauli gespielt eine Zeit lang und sagt dann wirklich nach dem Spiel, ja, danke für die tolle Atmosphäre hier und es hat uns voll abgeholt. Na, also es wirkt alles so unfertig und noch so ein bisschen im Werden. So, ne? Es ist wirklich ganz, ich fand.
Oh. Also er hat quasi die Lautern-Fans gelobt.
Oder? Ja, es war ein unangenehmer Moment einfach, als ich das dann danach gesehen habe. Und auch Tobias Strobel, der Neutrainer, der aus Ferl kam von Wolfsburg, war nach dem Spiel tendenziell, würde ich sagen, eher erleichtert, dass sie es nicht verloren haben. So wirkte er zumindest am Mikro. Kurz gesagt, ne, natürlich ist es ein Ballbesitzfußball, den sie spielen wollen. Natürlich soll es kein Einschlaffußball sein, Tempo nach vorne. Ne? Es ist eigentlich von der Idee, wie man Fußball spielen will, ähnlich aufgehängt wie bei Titz, ne? Nur allerdings in einer anderen Formation. Sie spielen eine Viererkette. Und auch da ist Gegenpressing eigentlich das, was Ferl zumindest in der letzten Saison sehr erfolgreich gemacht hat. Und die haben auch unglaublich viele Buden gemacht, waren aber auch hinten keine besonders gute Mannschaft. Und das hat jetzt Wolfsburg wieder gezeigt, trotz starker Spieler, die sie noch auf dem Platz haben, ne, und die da auch noch gespielt haben. So ein Vinny Sousa zum Beispiel, das ist halt einfach kein Zweitligaspieler, das sieht man auch, ne, wenn er da auf dem Platz ist, der steht da auf seiner 6, strahlt was aus. Also da bin ich gespannt, wie wir den 16er bespielen können, wenn er so ein Mann ist. Aber genau, insgesamt komme ich tatsächlich zu dem Fazit, was ich am Anfang eben auch hatte. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um gegen Wolfsburg zu spielen. Und der Stadion ist auch ausverkauft. Ich bin froh, dass das passiert ist, bevor wir gegen Cottbus verloren haben. Oder es wurde zumindest jetzt heute vermeldet. Und ich muss sagen, ich gehe echt guter Dinge in das Spiel. Es geht jetzt für beide um relativ viel, aber für Wolfsburg nochmal um ein Stück mehr. Weil wir haben schon gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Wir ärgern uns jetzt darüber, dass es in der zweiten Halbzeit nicht geklappt hat und wir uns haben die Butter vom Brot nehmen lassen. So, ne? Wir treffen jetzt aber wieder und das wollte Cottbus auch so spielen und daran sind sie dann gegen uns gescheitert. Treffen wieder auf eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will, die auch ein bisschen Raum gibt. So, ne? Und da bin ich eher guter Hoffnung, dass wir da ein gutes Spiel abliefern werden. Und dass da auch die Mannschaft von der Stimmung getragen wird und Gianni, dass so ein bisschen ja jetzt ein kleiner Traum warm wird, dass wir mal gucken, wie es gegen Erstligisten läuft, auch wenn sie ein Zweitligist sind.
Wolfsburg ist für mich kein Erstligist.
Also,
zählt ja nicht.
Also, was tippst du?
Oh, was ich tippe, das muss ich ja bei Kicktipp dann auch eingeben, ne?
Ja.
Ich tippe, wir gewinnen 3-1 mit einem ganz, ganz, ganz späten dritten Tor.
Boah, ich bin davon auch gerade ein bisschen überrascht, da habe ich mich noch nicht darauf vorbereitet. Ich würde aus dem Bauch heraus einfach mal 2-0 sagen.
Für 96?
Ja, selbstverständlich, was ist das für eine Frage?
Okay. Juhu. Also, ich tippe 2-1 Wolfsburg.
Ach, mach das Mikro aus.
Nein, ich mache jetzt den Anfang. Ey, ganz, also mal, jetzt mal wirklich, also wir müssen ja jetzt hier nicht Schaum schlagen, ne? Ich habe gegen Kaiserslautern, die eine sehr mittlerweile stabile Truppe ist, ne, mit wirklichen Mentalitätsspielern.
Die hatten keinen Neuzugang auf dem Platz, ne? Die haben genau.
Ja, so aber die haben die haben halt so Zerstörer wie Kunze, wie Sahin im Mittelfeld, so, das sind so Leute. Ist So, und dann kommt da in der 75. Nagel mich nicht fest, kommen Yannick Gerhardt und Arnold rein. Maxi ja. Arnold. So, die kommen dann rein. So. Und tut mir leid. Ich sehe es nicht, ja. Selbst wenn Hartl hoffentlich am Sonntag spielt, mir fehlt da nach wie vor die Substanz dagegen.
Also meine Hoffnung ist, dass wir, wie gesagt, besser schon Fußball gespielt haben, das wieder auf den Platz kriegen und dass Wolfsburg sofort so einen kleinen Schiss in die Hose kriegt. Und das müssen wir dann dieses Mal ausnutzen. So, das ist
ja, das ist der eine Punkt. Zum anderen spielen wir gegen einen Gegner, der versucht, das Spiel zu machen. Die wollen mitspielen. Das ist in der Vergangenheit auch immer, ich sag mal, so ein Match gewesen, was uns eher gelegen hat, als wenn da jemand einen Bus parkt. Hier, ich verstehe deine Skepsis, Henne, aber ich lasse mich von dem Spiel von Cottbus jetzt irgendwie nicht aus meinem Film bringen und meinem
ich
Film
sagt,
dass ich gehypt bin auf 96 und dass ich gehypt bin auf Sonntag. So.
Ich freue mich auch. Ich gehe auch ins Stadion und gebe Gas und will die nach fucking Wolfsburg zurückschicken und wir behalten die 3 Punkte. Alles gut, darum geht's nicht. Es ist Stand jetzt, sehe ich es nicht. Ne? So, das ist das Einzige. Und jetzt komme ich mal zur Startelf, weil wir hier über die Startelf reden müssen. Die Startelf war ja bislang relativ klar und jetzt kann man natürlich überlegen, lässt man die sich jetzt weiter einspielen oder nicht? Oder gibt es Positionen, auf denen man was verändern muss? Wenn Pichler soweit ist, würde ich gerne mit Pichler starten.
Ja.
Ne, weil der eben jemand ist, der diese Wolfsburger da hinten im Aufbau ganz anders anlaufen kann, stören kann, mit seiner Mentalität so eine Mannschaft dann auch von Anfang an mitreißen kann. Das sehe ich bei einem Kellmann jetzt aktuell nicht, dass der uns mitreißt und da zum Sieg schießt. Das sehe ich einfach nicht. Deswegen würde ich gerne einen Pichler spielen sehen, wenn er das schon im Tank hat. Meinetwegen auch nur 45 Minuten. Die nächste Position, über die man, glaube ich, reden muss, ist die von Basti Allgeier. Allgeier ist ein grundsolider Spieler, der jetzt nicht große Ausschläge hat, aber der jetzt am Wochenende auch gezeigt hat, auch das ist eben ein Spieler, mit dem bist du nicht Prime Top 3 in dieser Liga. So, der macht einfach nach vorne zu wenig Innovatives, ja, der spielt die ganz einfachen Bälle und hat dann eben auch noch diese 1 bis 2 Fehler dabei, die dann auch zu den Toren führen.
Ja, bei Allgeier sagen ja immer alle, dass er spielt, weil er eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Ja. Der ist 29 km/h gelaufen.
Ja, aber ich glaube, der kann schon. Also mich wundert es ein bisschen, weil ich ihn eigentlich für, also seine Position sieht es ja gar nicht so vor, es kurz anzuspielen.
Weißt du? Allgeier wird gegen Rehse spielen. Ne?
Ja.
So, ist jetzt die Frage, ob wir den da hinstellen oder Ocon. Bei beidem Angst und Bange werden.
Ja, bitte nicht. Also Tomjak würde mir noch mehr Angst machen, wenn der recht spielt. Wäre ja auch eine Option, dass du Ocon zentral stellst und Tomjak nach rechts. Also da bitte von absehen.
Wir haben uns in der letzten Saison ein bisschen Konstanz gewünscht und das war jetzt das erste Spiel und ich tausche deswegen nur Pichler und Kellmann. Und hoffe, dass ein Hartl reinkommt, so zur 60. und ein bisschen Spirit mitbringt. Und ansonsten sollen sie so weiter spielen.
Unterschreibe ich.
Ich tausche noch Hartl und Taibi, wenn er da ist und fit. Er ist im Saft, die Saison.
Dann läuft. Hast du einen Taibi auch schon für die Saison verbrannt.
Ja.
Ja, ist so.
Aber was willst du machen? Kannst du ja nicht einen besseren Spieler draußen lassen, um ihn nicht zu verbrennen.
Ja, der ist ja noch neu. Mal gucken, wie viele Trainingseinheiten er bis dahin hat. Ne?
Ja.
Gut, dann. Was ist sonst noch so an dem Spieltag los?
Ja.
Was macht der Spitzenreiter?
Also auf den vergangenen Spieltag wollen wir nicht gucken oder brauchen wir nicht gucken. Ein Kackverein ist oben, ein anderer Kackverein ist unten und der Rest der Liga, der pendelt sich da irgendwo in der Mitte ein. Also wir sind Sonntag dran. Vor uns haben wir auf jeden Fall einen Nordklassiker, so kann man es ja nennen. Kiel spielt zu Hause gegen St. Pauli. Finde ich interessant, kann man drauf blicken. Die Herthaner haben Heimspiel gegen Heidenheim. Ebenfalls, glaube ich, ein guter Maßstab für die Berliner, um zu gucken, okay, das Spiel in Bochum, war das wirklich so gut? Oder, also ihr wisst, was ich meine, gegen Heidenheim ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. Dann haben wir das Franken-Derby, Fürth gegen Nürnberg, ebenfalls eine geile Partie.
Ja.
Die Magdeburger müssen nach Osnabrück und das Topspiel ist Kaiserslautern-Karlsruhe. Ebenfalls eine interessante Partie. Gut, dann sind wir Sonntag dran und parallel spielen noch Darmstadt gegen in Dresden und Bielefeld zu Hause gegen Cottbus. Also an sich, ich sag mal, Kiel, St. Pauli und Fürth, Nürnberg sind Partien, die man, glaube ich, im Blick behalten muss, auf und neben dem Platz. Und ansonsten, glaube ich, ist eher gefragt, wie positionieren sich die Mannschaften, die ersten drei Punkte geholt haben, so gegen die anderen Gegner.
Okay, dann hattest du ja in der letzten Folge eine Hörerfrage gestellt.
Ja, genau. Ich habe die Hörerfrage gestellt, was am Montag nach dem letzten Heimspiel gegen Bielefeld für eine Schlagzeile in der Presse steht. Und von euch sind einige Einsendungen gekommen, die wir natürlich jetzt hier im Detail nicht alle durchkauen können und auch wollen. Wir haben sie beiseite gelegt. Warten mal ab, was in 12 Monaten oder in 10,5 Monaten so passiert ist. Aber da war echt, war schon breit gefächert. Ne? Also die Tendenz ging natürlich eher in Euphorie, was ja auch gut ist. Ja. Viele, die natürlich die Schlagzeile rausgehauen haben, 96 spielt wieder erstklassig oder ähnliches. Aber da gab es natürlich auch so ein paar Leute, die einen ordentlichen Take mitgebracht haben, wie zum Beispiel, wäre das mit Tietz auch passiert? Kann man natürlich einiges reininterpretieren, ne? Verpasster Aufstieg oder
geschaffter Aufstieg.
Geschaffter Aufstieg. War schon sehr interessant, wie kreativ die Leute auch wurden. Fabbe, du hast die Hörerfrage für die nächste Woche vorbereitet.
Ja, genau. Also wir stehen vor dem ersten Niedersachsen-Duell und meine Prediction war ja, dass Hannover kein Niedersachsen-Duell verlieren wird diese Saison. Und jetzt würde ich euch mal gerne fragen, Platz 1 bis 4 ist zu vergeben. Wolfsburg, Hannover, Osnabrück und BS spielen mit. Wo landet denn 96 am Ende im Niedersachsen, in der Niedersachsen-Liga? Auf Platz 1, 2, 3 oder 4? Da bin ich mal sehr gespannt.
Sehr gut. Ja, und wir haben es ja gesagt, es hat tatsächlich Jona 1896, der hat 4 Punkte bei Kicktipp bekommen, der hat 3-1 getippt auf Cottbus.
Du kannst den Ton ruhig verschärfen.
Ja, also aus Expertise-Sicht muss man sagen, stark getippt. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du darauf gekommen bist. Also wenn du uns bei Instagram folgst oder so, schick doch mal eine Nachricht, was irgendwie dein Bauchgefühl war, warum wir 3-1 in Cottbus verlieren. Das finde ich schon wild.
Ich habe ein bisschen Angst, dass das zu unserem Orakel wird. Weißt du, stell dir vor, Jona tippt jetzt bei jedem Spiel zumindest mal die Tendenz richtig. Dann siehst du ja immer schon am Anfang des Spiels, wie es ausgeht. Das wird ja richtig scheiße.
Krake Jona. Okay, gut, dann hoffen wir, dass das nächstes Wochenende alles etwas anders aussieht für uns. Ich hoffe, dass die Tipps von Fabian und Gianni in Erfüllung gehen und nicht meiner. Wir freuen uns noch aus einem anderen Grund ganz besonders auf das erste Heimspiel. Gianni, wir hatten nämlich einen Termin diese Woche. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, Hannes und ich, wir hatten vergangene Woche einen Termin mit den Jungs vom E-Block. Ihr werdet den E-Block kennen. Das ist die Stadionzeitschrift der Fanszene, die es im Stadion während der Spieltage zu verkaufen gibt. Und ja, Hannes und ich, wir hatten ein Treffen mit den Jungs und haben ein kleines Interview mit den beiden aufs Papier gebracht. Und in der Auflage vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg werdet ihr im E-Blog ein Interview von der 96. Minute entdecken. Von daher hier schon mal der kleine Aufruf, euch einzudecken mit dem E-Block. Lasst vielleicht den ein oder anderen Taler mehr dort. Ihr wisst, der E-Block wird finanziert von der Fanszene und alle Einnahmen vom E-Block landen in der Kurve.
Genau, sowieso Werbung für den E-Blog solltet ihr sowieso immer kaufen, aber diesmal ganz besonders. Ja, würde uns natürlich freuen, wenn unsere Community dafür sorgt, dass der E-Block so viel verkauft wird wie noch nie zuvor in der E-Block-Geschichte. Also stürmt da am Nordeingang, stehen die ja immer, ne?
Korrekt.
Stürmt da auf die Jungs zu, nehmt gleich 2 mit noch für einen Sitznachbarn. Denn da ist ein Interview von uns drin, wo wir uns ein bisschen vorstellen. Vielen Dank natürlich auch an der Stelle an den E-Block, dass euch das wichtig war, dass wir uns mal vorstellen, auch der Kurve. Super, super nice, freuen wir uns drauf. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel. Kommt alle ins Stadion, gebt Gas von den Rängen und dann wird das auf dem Platz auch klappen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.